wir sind alle kleine Sünderlein. Da gab es einen Volksschauspieler in Köln, Willy Milowitsch, der hat das also sehr oft bei solchen Karnevalsveranstaltungen gesungen. Und ich wollte euch zunächst mal die erste Strophe hier vortragen. Wir sind alle kleine Sünderlein, es war immer so, es war immer so. Der Herrgott wird uns bestimmt verzeihen, es war immer so, immer so. Denn warum sollten wir auf Erden schon lauter kleine Englein werden? Wir sind alle kleine Sünderlein, es war immer so, es war immer so. Englein können wir im Himmel sein, es war immer so, immer so. Die Begriffe Sünde und Sünder sind ja weitgehend aus dem Sprachschatz unserer Gesellschaft verschwunden. In erheblichem Maße dazu beigetragen hat der Einfluss der Psychologie. Psychologen sprechen von Schuld und Schuldgefühlen, aber nicht von Sünde. Im Karneval wird das Thema Sünde verniedlicht. Im Straßenverkehr sprechen wir gelegentlich noch von Verkehrssündern und auch einer entsprechenden Datei, die in Flensburg beheimatet ist. Da werden allerdings aus Verkehrssünden Punkte. Warum spreche ich heute Morgen über das Thema Sünde? Ich habe also nicht vor, euren Rucksack schwerer zu machen. Einige Leute neigen ja dazu, alles zur Sünde zu erklären und zu verteufeln. Und ihre Liste könnte immer länger werden. Aber auf diesem Weg wird das Problem Sünde nicht gelöst. Ein Sprichwort lautet: Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Einige Leute, ja, oder ich will es anders sagen, bezüglich der Sünde haben wir von unserer Natur aus kein rechtes Verständnis und auch keine richtige Vorstellung über dieses Problem. Und weil uns der Einblick und vor allen Dingen der Durchblick fehlt, sind auch unser Umgang mit der Sünde und die Lösungen, die wir da finden, problematisch. Wir sind also auf die Hilfe des Himmels angewiesen. Sonst kratzen wir bei diesem Thema nur auf der Oberfläche herum und stoßen nie auf den Grund. Sünde ist ja nach gängiger Vorstellung, wenn ich ein Gebot Gottes nicht erfülle oder ein Verbot übertrete oder missachte. Und ich möchte zunächst mal so zwei Gegebenheiten aus dem alltäglichen Leben nehmen. Wie geht es uns bei Geschwindigkeitsbegrenzungen im Straßenverkehr? Entsprechend unserer inneren Stimmung oder Anspannung fällt unsere Fahrweise wahrscheinlich sehr unterschiedlich aus. Wenn ich also vielleicht bis in die Haarspitzen motiviert bin, kann es unter Umständen nicht schnell genug gehen. Da übersehe ich vielleicht auch Schilder, die mich veranlassen, vom Gas zu gehen. Wenn ich unter Zeitdruck stehe, rechtfertige ich vielleicht meine Überschreitung damit, dass ich es eilig habe. Und wenn sonntags an Baustellen nichts geschieht und die Straße frei ist, da erscheint mir unter Umständen die Beschilderung, die da gegeben ist, unverständlich, und ich bin geneigt, mich überhaupt nicht danach zu richten. Wenn wir irgendwo einen Blitzer sehen oder auch wissen, da steht einer, da bleiben wir wahrscheinlich brav unterhalb der erlaubten Höchstgeschwindigkeit. Aber wenn uns keiner kontrolliert, dann hat jeder so sein eigenes Maß. Es fällt uns also ein bisschen schwer, manche Beschränkungen, die es da gibt, hinzunehmen. Wie ist das, wenn Eltern einem kleineren Kind etwas verbieten? Verbotene Früchte schmecken ja bekanntlich besser. Also Verbote reizen das Verlangen, die Sache doch irgendwie auszuprobieren. Da ist etwas in uns eingebaut, das uns zur Grenzüberschreitung antreibt und auch anstachelt. Nun, einem Kind fehlt oft die Einsicht, warum Eltern Verbote setzen. Aber das Verbot macht neugierig und so kann es passieren, dass das Kind in unbeobachteten Augenblicken doch tut, was es nicht soll. Wenn wir uns also als Menschen gut beobachten, stoßen wir also auf innere Prozesse und Abläufe und das ist richtig spannend, was da passiert. Verbote setzen oftmals etwas in Gang. Und in manchen alltäglichen Abläufen kann eine Dynamik stecken, die wir überhaupt nicht beherrschen. Ja, da braucht uns vielleicht nur jemand quer zu kommen und nach 3 Sätzen sind wir da oben unter der Decke, wo wir eigentlich nicht hin wollten. Noch schwieriger ist die Sache, wenn Gott und auch der Widersacher Gottes bei diesem Thema ins Spiel kommen. Wir können Sünde als einen Verstoß gegen Regeln oder eine Übertretung von Geboten betrachten, die Gott gegeben hat. Aber wenn das unsere Vorstellung von Sünde ist und bleibt, dann bleiben wir meilenweit hinter der eigentlichen Problematik zurück. Warum ist das so? Sünde ist von der Bibel her zuerst ein Beziehungsproblem und erst in zweiter Linie eine Frage des Gehorsams. Wer also den Gehorsam an die erste Stelle setzt, der verkennt das eigentliche Problem. Außerdem müssen wir uns fragen, warum bin ich überhaupt gehorsam? Bin ich es aus Einsicht? Bin ich es aus Liebe gegenüber Gott? Oder bin ich aus Angst vor Strafe gehorsam? Oder gehorche ich, weil ich mir vielleicht damit etwas ausrechne oder verdienen will? Also die Dimension des Themas Sünde können wir also nicht ohne den sogenannten Sündenfall verstehen. Ja, Gott hatte dort im Paradies dem ersten Menschenpaar eine Grenze gesetzt. Aber eigentlich war das ja überhaupt keine Einschränkung. Da standen so viele Bäume, also ich denke, die haben sie in einem Tag überhaupt nicht durchbekommen, um davon zu essen oder zu kosten. Aber das Gespräch, das da stattfindet zwischen Eva und der Schlange, offenbart ja, worum es eigentlich da an diesem Baum ging. Bis zu diesem Augenblick kannten Adam und Eva kein problematisches Begehren nach verbotenen Dingen. Und die Schlange hat es verstanden, das Essen dieser Frucht mit der Erlangung höherer Erkenntnis zu verbinden. Und sie unterstellte ja Gott, dass er den Menschen etwas vorenthält, wenn sie nicht von diesem Baum essen dürfen. Wenn sie also bei dem Wissen um Gut und Böse sozusagen mit Gott auf einer Augenhöhe sein wollen, dann können sie das eben nur dadurch erlangen, dass sie sich über das Verbot Gottes hinwegsetzen und von dieser Frucht essen. Und die Schlange hat dadurch das Vertrauen des Menschen zu seinem Schöpfer erschüttert. Sie hat gelogen, sie hat Gott unlautere Motive unterstellt und sie hat das angepriesene Wissen so begehrenswert hingestellt, dass der Mensch dachte, das muss ich haben. Und der Mensch stand plötzlich vor der Frage, wem soll ich vertrauen? Bisher hat er Gott vertraut, ohne dass ihm das bewusst war. Und jetzt musste er sich entscheiden. Ich möchte mal ein praktisches Beispiel dazu benennen. Stellt euch vor, du gehst als Mann jeden Tag arbeiten, deine Frau ist zu Hause und eines Abends fängt dich eine Nachbarin ab und sagt, Herr so und so, wissen Sie, dass Ihre Frau öfters am Tag Herrenbesuch hat? Könnt ihr euch vorstellen, was da im Hinterkopf losgeht? Der eine geht vielleicht gerade zu und sagt, ich habe von der Nachbarin gehört, so und so, wie ist das? Aber in den meisten Fällen rumort das da erstmal im Kopf und wir schauen vielleicht unsere Partnerin oder Frau mit ganz anderen Augen an bei der Information, die uns gesteckt wurde. Und noch schlimmer ist das, wenn diese Nachbarin einen bösen Anschlag auf unsere Beziehung vorhat, wenn sie gelogen hat und das überhaupt nicht stimmt. Nun, das ist etwas, was wir vielleicht aus eigener Erfahrung nachvollziehen können. So ähnlich muss es Adam und Eva dort an dem Baum ergangen sein. Ja, also, der Widersacher Gottes hat die Sache so dargestellt, dass schließlich der Mensch der Schlange vertraute und seinem Schöpfer misstraute. Sünde hat also vom Ursprung her etwas mit erschüttertem, mit zerbrochenem und versagtem Vertrauen gegenüber Gott zu tun. Nun, Jesus hat über die Aufgabe des Heiligen Geistes in Johannes 16, 9 gesagt, dass er uns die Augen öffnen will bezüglich der Sünde. Und die größte Sünde, die der Mensch begehen kann, ist folgende, dass er Jesus sein Vertrauen verweigert. Durch Jesus wirbt ja Gott um unser Vertrauen. Und Jesus hat seinen Zeitgenossen damals auch gesagt, sie werden in ihren Sünden sterben, wenn sie seinem Anspruch nicht glauben, der zu sein, der wirklich ist. Das ist in Johannes 8, 24 nachzulesen. Also Gott geht bei dem Thema Sünde das Problem von der Wurzel her an. Er will zunächst einmal durch das, was er in der Vergangenheit getan hat, unser Misstrauen überwinden, ehe er die anderen Probleme unseres Lebens ins Visier nimmt. Wie ist das, wenn wir einem Menschen misstrauen? Dann kann es passieren, dass wir ihm in allem, was wir beobachten, schlechte Motive unterstellen. Und es fällt uns schwer, in seinem Handeln Gutes zu erkennen. Ja, durch Jesus hat Gott uns seine völlige Liebe zu uns erwiesen und er wirkt durch den Heiligen Geist dafür, dass wir als Menschen unser Misstrauen ihm gegenüber ablegen und ihm Vertrauen schenken. Nur so ist quasi zwischen uns und Gott ein Neubeginn möglich. Sünde, das ist wie ein Sumpf, aus dem wir uns aus eigener Kraft nicht befreien können. Jesus hat seinen Zeitgenossen in Johannes 8, 34 und 36 erzählt, wer Sünde tut, ist ein Sklave der Sünde. Und er als Sohn Gottes ist in diese Welt gekommen, um uns wirklich von dieser Sklaverei der Sünde zu befreien. Aber an dieser Stelle haben wir als Menschen ein kleines Problem. Einerseits sollen wir ihm glauben, dass er uns frei gemacht hat, und andererseits stellen wir vielleicht jeden Tag fest, dass wir in irgendeiner Weise einer Sache erliegen. Und wenn wir das so täglich erleben, werden wir vielleicht meinen, dass sich bei uns überhaupt nichts geändert habe. Und der Feind Gottes gibt uns die Botschaft noch dazu, du bist und bleibst der Alte. Außerdem ist Sünde eine versklavende Macht. Und diese versklavende Macht, die lernen wir erst richtig kennen, wenn wir uns auf Gott einlassen. Solange wir mit Gott nichts am Hut haben, kümmert uns Sünde herzlich wenig. Und vieles, was da als Sünde von Gott benannt ist, sehen wir als Menschen als die große Freiheit an. Aber erst, wenn wir loskommen wollen von diesen Dingen, erleben wir, wie schwer das ist. So wie ein Mensch, der in einer Sucht steckt, auch frei werden will und merkt, dass das ungeheuer schwer ist. Sünde hat sich sozusagen in alle Fasern unseres Körpers eingenistet und will uns festhalten. Nun sagt der Apostel Paulus in Römer 6, Vers 6, unser alter Mensch ist mit ihm, also mit Christus, gekreuzigt, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Und in Vers 12 setzt er hinzu, dass wir auch die richtige Konsequenz aus dieser Tatsache ziehen. So lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe und leistet seinen Begierden keinen Gehorsam. Und wenn ich getauft bin, stelle ich hinterher fest, die Begierden sind noch da. Wir wurden bei unserer Taufe nicht verzaubert, obwohl das mancher glaubt, dass das so ist. Der Apostel fordert uns an dieser Stelle dazu auf, dass wir immer wieder konsequente Entscheidungen treffen und bei diesen Entscheidungen auch bleiben. Wenn ich gedanklich mit der Sünde anfange zu spielen, habe ich schon verloren. Martin Luther hat ja das Bild gebraucht, wir können nicht verhindern, dass Vögel über unseren Kopf fliegen, wir können aber verhindern, dass sie Nester auf unserem Kopf bauen. Und mit den Vögeln hat er Gedanken gemeint. Wir können nicht verhindern, dass uns dieser oder jener Gedanke durch das Hirn schießt, aber wir können verhindern, dass wir diesen Gedanken ständig jetzt bewegen und dass sich unser Denken darum dreht, denn in dem Falle haben wir verloren. Paulus kennt also nur die Alternative. Entweder bist du Sklave der Sünde oder du bist jetzt frei, um ein Knecht der Gerechtigkeit Gottes zu sein. Nun hat er allerdings auch noch ein anderes Thema da im Römerbrief drauf. Ohne Gesetz weiß ich nicht, was Sünde und Begehren ist. Aber mit dem Gesetz beginnt plötzlich die ganze Problematik. Jetzt könnten wir dem Gesetz die Schuld geben für diese Situation. Aber diese Schlussfolgerung wäre verkehrt. Das Gesetz offenbart uns ein Problem, das in uns selbst steckt. In Römer 7, Vers 8 lesen wir, und ich habe hier eine andere Übersetzung benutzt, die Sünde aber ergriff die Gelegenheit, die ihr dieses Gebot gab, und wirkte in mir alle Arten böser Begierden. Und in Vers 11 des 7. Kapitels Römerbrief fügt der Apostel Paulus hinzu, dass uns die Sünde auf diese Weise in die Irre führt. Sünde bringt uns durch das gute Gesetz den Tod. Ja, welche Pädagogik steckt denn dahinter? Was will Gott bezwecken? Sünde soll als solche sichtbar werden. Also als überaus sündig entlarvt werden. Und durch das Gesetz wird die Schwere der Sünde begreifbar. Ja, wenn ich vielleicht für einen Diebstahl in einer großen Größenordnung wenig Gefängnis bekomme, bekomme ich für einen Mord mindestens 15 Jahre. Ja, und wenn es besonders schlimm war, mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Das heißt also, auch der staatliche Gesetzgeber macht uns deutlich, wie schwer er bestimmte Taten einstuft. Und Körperverletzungen, die werden heute durchaus mit 5 bis 7 Jahren bestraft. Ja, ich bin ja ehrenamtlich im Gefängnis tätig und insofern treffe ich in einer Gruppe am Dienstag auch Leute, da ist die volle Bandbreite da. Ja, Sünde soll also in ihrer Schwere durch das Gesetz offenbar werden. In einem weiteren Vers hat uns der Apostel Paulus da im 7. Kapitel offenbart, wie tief wir selber in der Sünde verstrickt sind. Er sagt, selbst wenn ich das Gute tun will, und ihr wisst, was dabei rauskommt, am Ende habe ich nicht das getan, was ich wollte in guter Absicht, sondern am Ende ist etwas rausgekommen, was ich nicht wollte. Wie können wir ein befreites Leben führen? Also mit dem Vermeiden des Verkehrten klappt es nicht. Es kann also nur auf eine Art und Weise geschehen, die Gott uns ermöglicht. Ja, in Kapitel 6 des Römerbriefes, Vers 17, sagt der Apostel, Gott aber sei gedankt, dass ihr Knechte der Sünde gewesen seid, aber nun von Herzen gehorsam geworden der Gestalt der Lehre, der ihr ergeben seid. Und die Lösung des Problems, die finden wir schließlich in Römer 8, Vers 4 im zweiten Teil. Da hat Gott die Lösung parat. Wir führen jetzt, und das sage ich mit eigenen Worten, nicht mehr unser Leben so, wie es unsere alte Natur will, sondern so, wie der Heilige Geist es will. Alles menschliche Wollen und Tun aus eigener Kraft ist letztlich zum Scheitern verurteilt. Ohne das Leben im Heiligen Geist ist überhaupt nichts möglich. Und dennoch kommt der Mensch auf die Idee, vielleicht auf folgende, ich strenge mich an und was ich nicht schaffe, das legt der liebe Gott dann noch oben drauf. Aber das ist nicht der Plan des Himmels. Der sieht ganz anders aus. Und den möchte ich jetzt mal kurz formulieren. Ich liefere mich Gott aus mit allem, was ich bin und habe. Ich bitte ihn darum, richte du mein Herz und mein ganzes Trachten auf dich aus. Sei du durch den Heiligen Geist der Herr meines Lebens und vollbringe du in mir, in deiner Kraft, ein gottgefälliges Leben. Ich gebe allen Widerstand und alle Eigenwilligkeit auf, alles, was ich tue, möge aus der Liebe zu dir geschehen, die du ja durch den Heiligen Geist in mein Leben ausgegossen hast. Wenn uns also der Heilige Geist zu einem neuen Leben befähigt, ja, ist es dann noch nötig, dass wir uns mit Sünde befassen? Der Heilige Geist will uns Sünde bewusst machen und er will uns ja dazu bewegen, dass wir sie offen vor Gott bekennen und auch ungeschminkt. Und auf diesem Weg empfangen wir ja Vergebung. Aber wir müssen auch wissen, was Gott als Sünde ansieht. Und insofern gibt uns Gott Orientierungshilfen. Im Neuen Testament werden 4 Kategorien benannt, was Sünde ist. Ja, Sünde ist Übertretung eines Gebotes bzw. Verletzung des Gesetzes. In 1. Johannes 3, Vers 4. Aber da steht auch, Sünde ist Gesetzlosigkeit. Das bedeutet, ich als Mensch mache mich los davon, von diesem Gesetz Gottes. Ich setze mich drüber hinweg. Mir fehlt also der Respekt vor dem Gesetzgeber. Im Endeffekt bestimme ich selbst, was für mich richtig und gut ist. Und so mache ich mich im Grunde genommen selber zum Herrn über das, was gut und richtig ist. Sünde, und das ist der zweite Punkt, ist auch, wenn ich etwas mit schlechtem Gewissen tue. In Römer 14, Vers 23, im zweiten Teil, heißt es, und da habe ich auch eine neuere Übersetzung, alles, was nicht auf Vertrauen gegründet ist, das ist Sünde. Es gibt also viele Situationen in unserem Leben, wo der eine vielleicht mit der Sache kein Problem hat und der empfindsame und unsichere Mensch aber ein Problem hat. Und oftmals fehlt in diesen Fragen ein Gebot oder Verbot Gottes. Es ist also allein die Frage unseres Gewissens. Und der Apostel warnt in diesem Abschnitt davor, sich von einem anderen zu einem Tun verleiten zu lassen, wo das eigene Gewissen verletzt wird. Hier muss also der Empfindsame seinem Gewissen folgen. Ein dritter Aspekt: Sünde kann auch darin bestehen, wer nun weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist es Sünde, wie es in Jakobus 4, Vers 17 heißt. Und ein vierter Aspekt, wer seine christliche Freiheit so demonstriert, dass andere dadurch verleitet werden, gegen ihr Gewissen zu handeln, der sündigt an seinen Schwestern und Brüdern. Rücksichtslos zu handeln bedeutet lieblos zu handeln. Und das steht in 1. Korinther 8, Vers 12. Sünde ist also nicht nur eine Frage, die mit Weisungen, also mit Geh- und Verboten zu tun hat. Das Thema Sünde ist von Anfang an etwas, das mit Misstrauen gegen Gott zu tun hat. Gott müht sich also darum von seiner Seite, dass wiederum Vertrauen zu ihm entsteht. Aber wie ist das, wenn es nicht dazu kommt? Liegt das an Gott? Es kann an unseren Erfahrungen mit Menschen und mit Umständen liegen, dass wir nicht bereit sind, uns einzulassen. Manchmal spielen auch Menschen eine Rolle in unserem Leben, auf deren Urteil wir etwas geben. Und dann kommt es unter Umständen nicht dazu, wenn sie uns das kaputt reden. Es gibt sicherlich noch viele andere Aspekte, die auch eine Rolle spielen können. Aber wenn wir uns auf Gott einlassen, dann merken wir erst richtig, worin wir gesteckt haben. Das Alte will uns nämlich nicht loslassen. Aber nicht die Nöte und das Versagen sind das größte Problem. Das Wichtigste ist, dass der Heilige Geist in uns wirkt und die Herrschaft Gottes in uns aufrichtet und festigt. Und dieses Werk können wir dadurch fördern, dass wir uns täglich an ihn ausliefern und ihn einladen: Sei du der Herr meines Lebens. Er ist es, der das Weitere in die Hand nimmt. Und lasst uns solche Leute sein, die ihm unser Vertrauen dadurch zeigen, dass wir ihm eben alle Dinge unseres Lebens ausliefern, dass wir nicht irgendetwas krampfhaft für uns selbst behalten wollen oder vielleicht sogar selber tun wollen. Wenn er uns bewegen darf, gibt es im Vertrauen auf seine Kraft und Gnade Siege für uns. Dafür sei ihm Lob und Dank. Amen.